Politik gegeben Magdeburgs während des Nationalsozialismus, die aber vor allen Dingen ihre Wurzeln gehabt haben in der Weichenstellung der Sozialdemokratie vor 1933. So ist bereits die Reduzierung der hauptamtlichen Stadtangestellten unter Ernst Reuter vor 1933 begonnen worden und die Verwaltungsarbeit hat auch damals schon im Zeichen der Wirtschaftskrise unter dem sogenannten Diktat der schwierigen Haushaltslage gestanden. Auf der anderen Seite ist aber auch der sehr als vorbildlich deutschlandweit angesehene Wohnungsbau weitergeführt worden, zum Teil sogar weiterhin in der Tradition des sogenannten Neuen Bauens und Bauhauses, was sehr interessant ist. Genau diese Architektur ist ja von dem Nationalsozialismus als entartet abgelehnt worden, aber die ganzen Pläne für die Siedlung, die es gegeben hat, sind dennoch in Magdeburg weiterhin verwirklicht worden. Ansonsten knüpfte die Stadt auch an die Politik der Industrieansiedlung, insbesondere im Norden, in Magdeburg-Rotensee an. Und im Laufe der 30er Jahre, nach dem Ende der Wirtschaftskrise, kam es zu einer wirtschaftlichen Gesundung und Prosperität bis hinein in die Kriegsjahre. Und genau diese wirtschaftliche Gesundung und Prosperität, die unter anderem zu Vollbeschäftigung geführt hat, ließ die Mehrheit der Magdeburger und Magdeburgerinnen den Nationalsozialismus bejahen. Nicht zuletzt aber auch wegen zahlreicher Schnittmengen auf der Einstellungsebene hinsichtlich der Verfolgung, und ich drücke das jetzt mal euphemistisch aus, unerwünschter Personengruppen. Also alle die, die vom Nationalsozialismus aus der Volksgemeinschaft heraus definiert wurden, sind häufig auch die Personengruppen gewesen, die sowieso schon von Bürgern und Bürgerinnen der Stadt Magdeburg, aber überhaupt von Deutschen als nicht dazugehörig empfunden worden sind. Und insofern war es nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch die potenzielle und tendenzielle Zustimmung zu dieser Politik, die die Magdeburger diese Politik bejahen ließen. Damit einherging auch in gewisser Weise die Hoffnung auf von dieser Ausgrenzungspolitik zu profitieren. Bereits in den ersten Monaten, als Jüdinnen und Juden aus dem gesellschaftlichen städtischen Leben gedrängt worden sind, gab es erste private Anfragen Magdeburger und Magdeburgerinnen, die gefragt haben, wenn denn jetzt Herr XY der Wohnung gedrängt wird, darf ich denn sozusagen in der Lage sein, kann ich denn diese Wohnung billig übernehmen? Also bereits 1933 sind solche Fragen an die Stadtverwaltung herangetragen worden. Außerdem begrüßten die Magdeburger die sogenannten positiven Effekte der staatlichen Aufrüstung. Magdeburg wurde sehr schnell zu einem Zentrum der Rüstungsindustrie. Erwähnen möchte ich hier nur Industriebetriebe wie Krupp Cousin, Rudolf Wolf in Buckau, Polte in Stadtfeld oder Brabak in Magdeburg-Rotensee. Insgesamt kam es in dieser Zeit zu einem Anwachsen der Stadtbevölkerung auf 340.000 Einwohner. Magdeburg wurde damals als Stadt der Mitte bezeichnet. Es gab Ausbaupläne für die Zeit nach dem Krieg, war ja gängige Propaganda der Nazis. Nach dem Krieg in einem großdeutschen europäischen Reich werden wir als Magdeburger von dem Handeln mit dem Osten profitieren und zu einer Stadt mit 750.000 Menschen entwickelt werden. All das sozusagen vielleicht in, ja, nicht ganz so der Kürze, wie ich es gedacht habe, zu den Brüchen und Kontinuitäten der Macht Ergreifung hier in Magdeburg und der städtewirtschaftlichen Entwicklung. Nicht vergessen möchte ich in diesem Vortrag natürlich auch das Kapitel Ausgrenzung und Terror. Daneben sozusagen diesen Brüchen und Kontinuitäten, die von ganz normalen Magdeburgern wahrgenommen worden sind, eben ja auch zahlreiche Personengruppen, Bevölkerungsgruppen hier in dieser Stadt von der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten betroffen gewesen ist. Bereits bis zum Sommer 1933 kam es hier in Magdeburg zur fast vollständigen Zerschlagung der Vorfeldorganisation von SPD und KPD sowie der Organisation der Arbeiterkulturbewegung. Hunderte von Funktionären der Arbeiterparteien und Gewerkschaften wurden verhaftet. Bereits am 2. Mai 1933 beispielsweise sämtliche Gewerkschaftsbüros besetzt und durch nationalsozialistische Betriebsorganisationen ersetzt, die dann später in der Deutschen Arbeitsfront zwangsvereinigt wurden. Außerdem wurden in zahlreichen Betrieben der Stadt Hunderte von Arbeitern entlassen, die der SPD und der KPD oder der Arbeiterbewegung nahegestanden haben, und stattdessen kam es zur Einstellung von Arbeitern aus dem Umfeld der nationalsozialistischen Bewegung. Am Beispiel kann man das gut festmachen an dem Poltewerk in Magdeburg-Stadtfeld. Die haben sich bereits 1933 den Ruf erworben, eine Stahlhelmbude zu sein, weil sozusagen die Betriebsführung sehr schnell missliebige Arbeiter entlassen hat und dafür sozusagen alte Kämpfer der Stahlhelmzeit des Ersten Weltkrieges und des Nationalsozialismus eingestellt hat. Im April oder Mai kam es zur Besetzung der Volksstimme. Kennen vielleicht viele von euch die Volksstimme, sehr ergebenes, regierungstreues Blatt. Damals sozusagen war Blatt der Sozialdemokratie und sozusagen Organ der Arbeiterbewegung hier in der Stadt und demzufolge auch Angriffsziel der Nationalsozialisten. Die Verlagshäuser wurden besetzt und das Schriftgut beschlagnahmt und Anfang Mai im Beisein einer schaulustigen Menge auf dem Domplatz verbrannt. Also noch vor der offiziellen Bücherverbrennung. Am 10. Mai hat es hier in Magdeburg sozusagen eine erste Bücherverbrennung der Schriften des Volksstimme Verlages gegeben. Parallel dazu fand die freiwillige bis erzwungene Gleichschaltung sogenannter unpolitischer Vereine und Verbände, wie beispielsweise der Freimaurerloge Ferdinand zur Glückseligkeit statt und auch sozusagen sehr starke Eigeninitiativen der SA, die bereits im April 1933 das deutschlandweite Zentrum der Zeugen Jehovas hier in der Stadt besetzten, durchsuchten, sämtliche Schriften beschlagnahmten und ebenfalls verbrannten. Und dies noch bevor im Juni 1933 durch die preußische Regierung damals die Zeugen Jehovas verboten worden sind. Also auch hier sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man so möchte, für Magdeburg, dass gewalttätige Vorgehen der SA, die Vorwegnahme bestimmter Ereignisse wie die Bücherverbrennung oder eben auch sozusagen die Zerschlagung der Zeugen Jehovas. Seit dem Machtantritt Hitlers gab es natürlich vor allen Dingen zu einer zunehmenden und systematischen Ausgrenzung und Verfolgung auch der Magdeburger und Magdeburgerin jüdischen Glaubens beziehungsweise der Person, die vom nationalsozialistisch als jüdisch oder volksfremd definiert wurden. Das sage ich deshalb so explizit, weil nicht alle, die sozusagen als Jude oder Jüdin systematisch verfolgt worden, sich selber als Jude oder Jüdin gesehen haben. Also sozusagen die Ausgrenzung erfolgte ja über den Weg der Fremdzuschreibung, der Fremddefinition und Fremdeinordnung in bestimmte Personengruppen und nicht ausschließlich über die Eigendefinition. Das ist sozusagen nochmal wichtig und das wird sehr häufig vergessen, wenn es um sozusagen das Thema in der Stadtgeschichtsschreibung geht. Wie überall kam es auch hier in Magdeburg sehr schnell zum Herausdrängen der jüdischen Magdeburger aus Verwaltung, Justiz und Geschäftswelt und allmählich auch aus allen Sphären des städtischen Lebens. Einige Ereignisse der Herausdrängung und Verfolgung der Jüdinnen und Juden möchte ich hier kurz benennen. Zum einen der Aprilboykott 1933 jüdischer Geschäfte, der auch hier in Magdeburg durchgeführt wurde. Diesen Boykott wurde von tausenden Neugierigen auf dem breiten Weg verfolgt, die sich das alles sehr interessiert angeschaut haben, wie hier die Boykottmaßnahmen vor allem durch die SA durchgeführt worden sind. Insgesamt richteten sich die Boykottmaßnahmen gegen etwa 400 jüdische Geschäftsleute, unter anderem auf dem breiten Weg, aber auch in der gesamten Altstadt und vor allen Dingen auch in Magdeburg-Sudenburg, was damals Geschäftszentrum auch für viele jüdische Geschäftsleute gewesen ist. Bis Ende des Jahres 1933 haben all diese Maßnahmen in Magdeburg dazu geführt, dass etwa ein Fünftel der bis dato 3000 Magdeburger Juden die Stadt verlassen haben, nach Berlin gezogen sind oder schon ihr Glück im Ausland gesucht haben. Insbesondere nach der Verabschiedung der sogenannten Nürnberger Gesetze im Jahr 1935 kam es zu zahlreichen antisemitischen Hetzkampagnen, vor allem auch in Magdeburg, die da auch wieder eine Vorreiterrolle eingenommen haben. Reichsweites Aufsehen haben zum Beispiel einige Schauprozesse und Pressekampagnen in Magdeburg erregt, zum Beispiel gegen den Direktor einer Handelsschule, der wegen der angeblichen Belästigung deutscher Schüler und Schülerinnen, das ist ein ganz klassisches antisemitisches Topos gewesen, dass der Fremdkörper, der Jude im deutschen Volk irgendwie dadurch in Erscheinung tritt, dass er sozusagen die deutschen Mädchen schändet. Das ist sozusagen ein klassisches Argument gewesen, dass es immer wieder in Schauprozessen sehr genüsslich, unter anderem vom Stürmer, aufgegriffen worden, um damit Geschäftsleute aus dem Geschäft zu treiben hier in Magdeburg. Es gab unter anderem aber auch eine Kampagne gegen ein jüdisches Bankhaus wegen sogenannter Devisenverbrechen. Hier kam es immer wieder zu kommunalen Eigeninitiativen, die schließlich zur fast vollständigen Segregation der als jüdisch definierten Bevölkerung in Magdeburg geführt hat. Zu dieser Segregation gehörten natürlich auch die sogenannte Arisierung jüdischer Geschäfte und die Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung hier in Magdeburg. Bereits vor dem Pogrom von 1938 wurden hier mindestens 200 Geschäfte und Unternehmen schleichend bis offen enteignet bzw. zum Zwangsverkauf gezwungen. Eines der markantesten Beispiele hierfür ist das Kaufhaus der Gebrüder Barasch. Das stand etwa da, wo sich heute das Karstadt befindet. Es ist eines der renommierten Kaufhäuser hier in Magdeburg gewesen, von zwei jüdischen Brüdern betrieben worden, die sozusagen auch unter des fingierten Vorwurfs, sich an ihren Lehrling vergangen zu haben, aus dem Geschäft getrieben worden und dann sozusagen ihr Kaufhaus verkaufen mussten. Das Ganze hat dann ein deutscher, sozusagen nicht-jüdischer Magdeburger übernommen und sozusagen zu einem deutsch-arischen Kaufhaus gemacht. Irgendwie gibt es auch Bilder, die das irgendwie ganz gut zeigen. Wie gesagt, etwa auf der Höhe des heutigen Karstadts. Als Grundlage für diese Arisierung dienten übrigens detaillierte Auflistungen der Magdeburger Industrie- und Handelskammer. Und ab 1939 erfolgte zudem der schrittweise Zwang zur Ansiedlung in sogenannten Judenhäusern. Die Stadt hat dafür übrigens eigens ein Hotel angekauft, das Hotel Amsterdam, was sie quasi zu einer Art Ghettohaus für Jüdinnen und Juden hier in Magdeburg umgebaut haben. Andere Häuser sind sozusagen von vornherein als Judenhäuser, sogenannte Judenhäuser, deklariert worden. Zum Beispiel das Haus in der Ahrenstraße 2a, da befinden sich auch heute einige Stolpersteine von jüdischen Familien, die dort schon vorher gelebt haben. Und jetzt sind immer mehr jüdische Familien gezwungen worden, dort in diese Häuser zu ziehen und mussten dort auf sehr verengten Verhältnissen quasi sozusagen in Mini-Ghettos hausen und dann irgendwie dort wohnen bis zu ihrer Deportation während des Zweiten Weltkrieges. Kurz möchte ich auch auf die Pogromnacht des 9. November 1938 hier in Magdeburg eingehen. In dieser Nacht kam es zur Zertrümmerung auch hier in Magdeburg von mindestens 26 jüdischen Geschäften und einem Lagerhaus. Die Auslagen wurden auf die Straße geworfen, Fenster und Innenräume zerschlagen. Die wenigen existierenden jüdischen Freiberufler und Ärzte sind damals von SA und SS heimgesucht worden, zusammengeschlagen worden, drangsaliert worden. Die Synagoge, die es in Magdeburg gegeben hat, auch gegenüber dem heutigen Karstadt, kennt ihr wahrscheinlich hoffentlich das Mahnmal für die Magdeburger Synagoge in der Julius-Bremer-Straße, wurde mit Sprengstoffkapseln zerstört, die Inneneinrichtung verbrannt und beschlagnahmt. Zahlreiche Kultgegenstände sind damals sozusagen dieser Zerstörungswut zum Opfer gefallen. Gleichzeitig sind Dutzende von Magdeburgern verhaftet worden und schließlich mehr als 200 jüdische Bürger der ganzen Region hier um Magdeburg vom Magdeburger Bahnhof in das damals neue KZ Buchenwald deportiert worden. Insgesamt wurden auch zahlreiche weitere Magdeburger Jüdinnen und Juden zu Ausreisen und sogenannten Entschädigungszahlungen gezwungen. Auch das kann man in einigen der einschlägigen Artikeln sehr gut nachlesen. Das Pogrom in Magdeburg war quasi der Auftakt zu der weiteren systematischen schließlich Ermordung von Jüdinnen und Juden hier in Deutschland. Zielorte der Deportation Magdeburger Jüdinnen und Juden hier von Magdeburg waren beispielsweise die Ghettos in Warschau und Theresienstadt, sowie das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz, aber auch Ghettos und Konzentrationslager in den baltischen Staaten, zum Beispiel Riga. Sammelstellen für die Deportation hier Magdeburger Juden war der Kölner Platz, den gibt es heute noch am Hauptbahnhof, das ist so dieser Seitenplatz, wenn man zum Damaschkeplatz gehen möchte, aber auch der Hauptbahnhof und der Elbbahnhof selber und ein innerstädtisches Kino, wo ich aber immer noch nicht rausgekriegt habe, welches das gewesen ist, aber damals gab es auch noch mal natürlich sehr viel andere Kinos, als es die heute hier in Magdeburg vorzufinden sind. Die erste Deportation Magdeburger Juden fand am 14. April 1942 statt, und zwar nach Warschau. Im Juni und Oktober folgten zwei weitere Deportationszüge und dann schließlich im November und Dezember 1942 die Deportation von insgesamt 235 Jüdinnen und Juden in 3 Zügen nach Auschwitz, sodass so etwa, kann man sagen, 500 Jüdinnen und Juden aus Magdeburg in die Vernichtungs- und Konzentrationslager deportiert wurden. Viele Magdeburger Jüdinnen und Juden sind bereits vor diesen Deportationsaktionen nach Polen beispielsweise ausgewiesen worden, weil sie irgendwie 20 Jahre zuvor eingewandert waren oder irgendwie hier ein neues Zuhause gefunden haben oder sie sind nach Berlin oder in andere Städte gegangen, wo es noch mehr Möglichkeiten gegeben hat, sich der systematischen Kontrolle und Verfolgung ein Stück weit zu entziehen, als es sozusagen in einer relativ kleinen Stadt wie Magdeburg der Fall gewesen ist. Verfolgung, Deportation und Völkermord hat es aber auch nicht nur gegenüber Jüdinnen und Juden gegeben, sondern auch gegenüber den Sinti und Roma, die ja als Bevölkerungsgruppe auch als Teil der Shoah zu nennen sind. Einige hundert sogenannte Zigeuner, wie sie damals sozusagen als Schimpfwort genannt wurden, lebten hier in Magdeburg unter anderem auf einem Wagenplatz in Magdeburg-Fermersleben, aber auch in zahlreichen Wohn- und Miethäusern. Wie überall in Deutschland kam es auch hier ab 1936 zu zahlreichen Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, die aber bereits ein Jahr zuvor in Magdeburg zur Errichtung eines zentralen sogenannten Zigeunerlagers geführt haben, auf der Höhe des heutigen Floraparks. Wer hier nicht von Magdeburg ist, das ist im Norden sozusagen auf dem Weg nach Magdeburg-Olbenstedt am Holzweg. Soll im Übrigen auch irgendwie so ein Gedenkstein dort in Erinnerung an dieses Lager eingeweiht werden, ich glaube im nächsten Jahr. Dieses Lager ist dann die zwangsweise Unterkunft für insgesamt 160 Sinti und Roma geworden. Von diesem Lager aus erfolgte unter anderem die Deportation von 21 sogenannten Arbeitsscheuen nach Buchenwald und dann auch die Auflösung des Lagers am 1. März 1943, in das ganz maßgeblich auf die Eigeninitiative der Stadt Magdeburg hin, die schon vor diesem offiziellen Erlass der deutschen Regierung immer wieder darauf gedrängt hat, diesen Schandfleck der Stadt doch endlich aufzulösen und die Zigeuner irgendwo anders anzusiedeln im Osten. Also das ist sozusagen immer wieder eine sehr aktive Stimme der Magdeburger Stadtverwaltung der damaligen Zeit gewesen. Wie gesagt, am 1. März 1943 kam es dann zur Auflösung dieses Lagers durch die Gestapo und zur Deportation der Sinti und Roma nach Auschwitz. Wie viele Auschwitz überlebt haben, ist nicht ganz sicher, aber man kann fast davon ausgehen, dass fast alle dort augenblicklich ermordet worden sind, weil das gerade damals zum Deportationsprogramm der Sinti und Roma unmittelbar dazugehört. Erwähnen möchte ich hier noch, ohne es näher auszuführen, zahlreiche weitere Personengruppen, die Opfer von Verfolgung, Ausgrenzung und Terror geworden sind. So kam es hier in Magdeburg zur Ermordung mehrerer hundert Euthanasieopfer, also Menschen mit Behinderungen, die krank waren, unter anderem in den Pfeifferschen Stiftungen hier in Magdeburg, ihr Zuhause hatten, dort dann aber deportiert wurden nach Bernburg, beispielsweise in die Euthanasieanstalt, eine der offiziellen des Dritten Reiches, und dort ihr Tod fanden. Es kam zur Verfolgung und Ausgrenzung Homosexueller. Nicht zu vergessen auch die Zehntausende von Zwangsarbeitern und Arbeiterinnen, die hier in der Kriegswirtschaft arbeiten mussten, und die 6000 KZ-Häftlinge in den beiden Außenlagern des KZ Buchenwald in Magdeburg-Polte, das ist in Stadtfeld, und in Magdeburg-Rotensee. Im Übrigen sind gerade diese KZ-Häftlinge dafür genutzt worden, um den Durchhaltewillen der Magdeburger Bevölkerung zu stärken. Mit dem Krieg kam es ja auch dazu, dass deutsche Frauen mehr und mehr gezwungen wurden, in der Rüstungsindustrie zu arbeiten, weil die Männer logischerweise an der Front gekämpft haben. Und es hat immer wieder Klagen gegeben und Bestrebungen von Magdeburgerinnen gegeben, sich diesem Arbeitszwang zu widersetzen. Da war dann auf einmal so etwas wie Widerstandsgeist vorhanden, wenn es um die persönliche Lage im Arbeitsfeld gegangen ist. Dieser Widerstandsgeist wurde aber versucht, dadurch zu begegnen, dass beispielsweise die Betriebssozialarbeiterinnen, die eigens im Poltewerk in Stadtfeld eingestellt worden sind, immer wieder offiziell darauf hingewiesen haben, dass insbesondere die weiblichen KZ-Häftlinge des Außenlagers für sehr schwere Arbeiten und für die langen 12-Stunden-Schichten eingeteilt werden, da sie ja im Gegensatz zu den Magdeburgerinnen keine Familien noch nach der Arbeit zu versorgen hätten. Also das ist schon mehr als zynisch zu nennen, so ein Spruch gegenüber diesen Häftlingen, aber das sollte eben unter anderem eben auch die Magdeburgerin von ihrem Unmut befreien. Insgesamt kann man sagen, dass es in Magdeburg während der gesamten Zeit des Nationalsozialismus immer zu einem Nebeneinander gab von Profiteuren der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik, aber auch Zuschauern und natürlich den Gepeinigten, die bald alltägliches Bild in den Straßen Magdeburgs geworden sind. Wenn wir von der Magdeburger sogenannten Schreckensnacht des 16. Januar 1945 reden, so müssen wir auch davon reden, dass viele der Luftschutzmaßnahmen, die hier durchgeführt worden sind, von Zwangsarbeitern, Zwangsarbeiterinnen und KZ-Häftlingen durchgeführt worden sind. Das ist also die Situation, die wir vor uns haben, wenn Magdeburger und Magdeburgerinnen davon reden, von der schrecklichen Nacht des 16. Januar, des Abends des 16. Januars, die man so natürlich vor diesem Hintergrund mit ganz anderen Sichtweisen und Perspektiven beschreiben kann. Und damit möchte ich auch meine Ausführung beenden mit Sichtweisen von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen auf diese Nacht. So berichtet beispielsweise der ehemalige KZ-Häftling Max Michelsen, der bei Polte in Magdeburg arbeiten musste, wenn er über die Luftangriffe erzählt: Die alliierten Bombenangriffe waren Musik für unsere Ohren. Sie verhießen die Befreiung. Es kam mir niemals in den Sinn, dass auch wir getroffen werden konnten. Es war ein wunderbarer Klang. Auch das sozusagen eine Perspektive zum 16. Januar. Oder Boris Kessel, auch Häftling des Konzentrationslagers der Firma Polte: Die alliierte Luftwaffe erreichte Magdeburg. Jedes Mal, wenn die Bomber die Fabriken der Stadt überflogen, begannen die Alarmsirenen zu heulen. Die Munitionsfertigung musste unterbrochen werden und alle, einschließlich der jüdischen Zwangsarbeiter, versammelten sich in den Luftschutzbunkern. Zuerst kam dies nur selten vor, schon bald jedoch gab es regelmäßig Alarm. Jedes Mal, wenn ich in den Bunker ging, fühlte ich, dass ich der Befreiung ein Stück näher kam. Und damit möchte ich meine Ausführung beenden und irgendwie die Frage eröffnen oder Diskussionsrunde, wie auch immer. Dankeschön.
Ich frage einfach in den Raum, gibt es einen dringenden Bedarf für eine Pause? Ansonsten wäre es, glaube ich, auch okay, jetzt einfach schon Fragen zu stellen.
Du hast von den KZs gesprochen. Kannst du nochmal sagen, also wo die waren und wie das aussah?
Kann ich sagen, wilde KZs werden diese Lager deshalb gesandt, weil sie sozusagen schon eine Art Funktion von Konzentrationslagern, also von Inhaftierungslagern politischer Gegner gehabt haben, aber eigentlich noch nicht zu diesem erst zu errichtenden KZ-System gehört haben, die sozusagen erst infolgedessen Ende des Jahres 1933 geschaffen worden sind, mit dem Modell KZ Dachau. Also müsste man eigentlich, in der Forschung gibt es auch so einen Streit, man könnte auch sagen, das waren noch gar keine richtigen Konzentrationslager, aber de facto waren es Sammellager für politische Gegner, die es hier in Magdeburg gegeben hat, zum einen in der Polizeidirektion Magdeburg, zum anderen hier auf dem Gelände der Reichswehr. Und nördlich vom Universitätsplatz ist so eine große verfallene Villa, die Rudolfsche Villa, so eine Industrievilla, genau gegenüber diesem schicken, glänzenden Otto-von-Guericke-Universitätsschild. Dieser Industrielle, der dort gelebt hat, hat seine Kellerräume der SA zur Verfügung gestellt und der Polizei zur Inhaftierung von Gegnern. Es hat im ehemaligen Haus des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, direkt neben dem Kloster, dem heutigen Kloster unserer lieben Frauen, die Gestapo-Zentrale gegeben, das sogenannte Braune Haus, das sozusagen als eine Art wildes KZ gelten kann, und vor allen Dingen das Gelände des Stadions Neue Welt, das ist draußen Richtung Heirutsberge, so ein, ist heute relativ verkommen, aber damals sozusagen Sportstätte gewesen und ist dort bis zum Sommer 1933 als wildes Lager genutzt worden, und dann noch Gebäude am Hafen Magdeburgs der Wasserpolizei, die auch dafür genutzt worden sind.
Dazu noch eine Frage? Gibt es da noch, nee, dann weiß ich dazu. Gibt es da noch irgendwie so Schilder, die darauf aufmerksam machen? Oder?
Also am Stadion Neue Welt erinnerten Stein, an, ich glaube auch an dieses frühe Lager, aber vor allem sozusagen an das Massaker, was es dort im Rahmen des Todesmarschs der Häftlinge von Polte gegeben hat an dieser Stelle. Aber ich glaube, da wird auch